Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem kleinen Podcast Kennenlernen VHS, der Podcast der Volkshochschule Siebengebirge in Königswinter und Bad Honnef. Ich spreche heute mit zwei Dozentinnen, zum einen mit der Frau Dr. Ägyptien Gard und zum zweiten mit der Frau Dr. Klimt-Nolden. Was die beiden zu sagen haben und welche Veranstaltungen dort näher erläutert werden. Das, denke ich, können die beiden besser erklären als ich selbst, denn sie haben diese Veranstaltung ja schließlich konzipiert. Und wir hören jetzt einfach einmal rein. Wir haben eine tolle Workshop-Reihe im Programm, in der es um interkulturelle Konflikte geht. Workshop-Reihe heißt, es handelt sich um einen Samstagnachmittag und dann noch zweimal einen Donnerstagabend in der Zeit von 6 bis 8 Uhr. Und wir haben eine tolle Dozentin gewinnen können, die Frau Dr. Ägyptien Gard. Und sie sitzt mir jetzt hier gegenüber und sie hat lange Zeit im Ausland gelebt und ist vom Beruf her Mediatorin.
Ja, ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf heute.
Frau Ägyptien Gard, was bringen Sie denn mit, wenn Sie in das Seminar reingehen? Von Ihrer Berufsbiografie her, dass wir Sie ein bisschen kennenlernen.
Gerne. Also ich bin hauptberuflich, arbeite ich für den Deutschen Akademischen Austauschdienst und war viele, viele Jahre meines Lebens, über 10 Jahre meines Lebens in verschiedenen Ländern, also im Ausland. Zuletzt habe ich knapp vier Jahre in Indien verbracht und auch in sehr unterschiedlichen anderen Kontexten war ich. Und da habe ich festgestellt, dass es sehr heilsam ist, wenn man selbst mal die andere ist, also selbst die Fremde. Denn das macht es doch etwas leichter, wenn man dann wieder zu Hause ist, auch mit dem Fremden, mit den anderen sozusagen umzugehen, weil man selber diese Fremdheitserfahrung mal gemacht hat. Und Mediatorin bin ich natürlich auch aus absoluter Überzeugung, weil ich davon wirklich überzeugt bin, dass man mit der Mediation, mit der Art zu sprechen, eben auch sich selbst reflektieren kann und dadurch einen kleinen Beitrag zur Sicherung des Friedens in unserem Miteinander leisten kann.
Das heißt, Sie waren in Indien, im Ausland, haben da gemerkt, dass Sie selber, als Sie dort waren, Ihre Kultur mit sich mitgebracht haben, dass die Ihnen so quasi in Haut und Knochen steckt. Andere aber ganz anders ticken und daraus dann eine Idee entwickelt, die zu einem Seminar geführt hat.
Ja, so könnte man es sagen. Also für mich kam aus den verschiedenen Auslandsaufenthalten in unterschiedlichen Kontinenten, also ich war ja auch in Afrika, in Mexiko, und daraus hat sich für mich die Erkenntnis ergeben, dass andere Menschen auch andere Bedingungen haben, die sie ausmachen. Also man kann sozusagen nicht immer nur von sich ausgehen, von dem, was man selber, wie man lebt, sondern die Situation beim Gegenüber ist oft eine ganz andere und die hilft, wenn man die Situation kennt, wenn man dem Gegenüber zuhört, mit dem Gegenüber spricht, dann hilft das dabei, auch die Andersartigkeit sozusagen einordnen zu können und damit umgehen zu können.
Das heißt, man braucht Informationen über die Gesellschaft oder über die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie dort gelebt wird, damit man jemand anderes gut verstehen und akzeptieren kann.
Ich bin hier in diesem Kontext ja als Mediatorin tätig und da geht es mir darum, vor allem erstmal zuzuhören, einen geschützten Raum zu schaffen und nicht immer nur von mir auf andere zu schließen, sondern mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen und versuchen zu verstehen, was denn auf der anderen Seite alles los ist. Denn man denkt oft, man wüsste es, aber wenn man genau zuhört, dann stellt man fest, da sind noch so viele weitere Aspekte, die gar nichts mit mir zu tun haben, die die Reaktion oder die Verletzungen, was auch immer, des Gegenübers dann erklären helfen. Also sagen wir so, bei mir ist es so, dass ich jetzt hier nicht als interkulturelle Trainerin oder sowas auftrete, sondern der Hintergrund dieser Seminaridee ist, die Art der Sprache, die man und auch des Verhaltens, des Zuhörens und so weiter, die man in der Mediation anwendet. Und jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu dem Hintergrund des Seminars. Es geht ja auch darum, dass Menschen, die sich sehr stark engagieren, die sehr viel investieren an Zeit, zum Teil auch an Geld und Hingabe, um sich ehrenamtlich zu engagieren und um andere Menschen zu kümmern, oft die Erwartung haben, dass das Gegenüber auf eine bestimmte Weise reagiert, anerkennt. Ja. Und diese Erwartung wird nicht immer oder sogar häufiger nicht so erfüllt, wie erhofft. Und dazu kann man sich verhalten, damit kann man umgehen.
Und wo haben Sie das festgestellt, dass das so ist? Also hatten Sie mit Helfern viel zu tun?
Ja, ich habe in sehr unterschiedlichen Kontexten mit ehrenamtlich engagierten Personen, nicht nur ehrenamtlich engagierten übrigens, sondern auch Personen, die in Non-Profit-Organisationen arbeiten, also ein sehr hohes Commitment sozusagen zu dem haben, was sie da tun, habe ich gearbeitet, auch viele, viele Gespräche geführt. Ich interessiere mich einfach auch sehr für Menschen und höre mir das auch sehr wirklich auch offen und interessiert an, was mir andere Menschen erzählen. Und da habe ich immer wieder solche Dinge gehört, dass Personen überrascht waren von der Reaktion des Gegenübers, dass zum Teil ihnen keine Dankbarkeit entgegengebracht wurde oder dass die Personen ganz anders reagiert haben oder sich zum Teil auch abgewendet haben. Und das tut weh in so einem Moment, wenn man selber da sehr viel investiert hat und es eigentlich sehr gut gemeint hat und man merkt, das Gegenüber reagiert jetzt gar nicht so, wie ich mir das
so dankbar hin oder auch selber hilfsbereit.
Zum Beispiel. Ja, und dabei hilft es dann eben, wirklich zuzuhören. Also erstmal miteinander zu sprechen natürlich und dem Gegenüber oder sich gegenseitig zuzuhören, soweit wie möglich.
Ich glaube, das kennen ja jetzt viele. Ja. Da sind ja viele, doch sehr viele Familien, die jetzt auch Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben und die da ja auch ganz viel reingeben. Also Geld sowieso, weil es ja auch kostet. Dann Zeit, auch Zeit, die man dann nicht mit der Familie, mit der eigenen Familie verbringt oder mit Freunden verbringt, so weil dann doch immer auch die Situation ist, dass ja die Gäste, sage ich jetzt mal, dann ja auch noch besondere Unterstützung brauchen, ne? Und natürlich auch viel Herzblut. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn dann so eine Reaktion aufbleibt, dass man auch gekränkt ist oder denkt, ich gebe das alles und kriege nichts dafür.
Ja, das ist, glaube ich, sehr oft der Fall. Bei Personen, die die sich für Personen mit Fluchthintergrund engagieren und auch bei sonstigen Personen, die ehrenamtlich tätig sind, da ist das dann vielleicht eine andere Gruppe, von der man die entsprechende Resonanz oder Reaktion erwartet, aber vom Prinzip her möglicherweise vergleichbar. Ja, das kommt oft vor und es gab auch, ich habe von einigen Fällen gehört, wo sich Personen mit ganz großem Engagement eingebracht haben und die selber nicht viel hatten, also die wirklich selber bescheiden gelebt haben und alles getan haben, um anderen Menschen zu helfen und dann von einer gewissen, ich sage jetzt es mal so, wie ich es gehört habe, von einer Anspruchshaltung überrascht waren. Also sozusagen das Gegenüber hat sich dann nicht, oder die Gäste, die Personen haben sich dann nicht dankbar gezeigt für das. Und da ist oft der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, dass die beiden Seiten zu wenig voneinander wissen. Und wenn man dann zuhört und erfährt, was den geflüchteten Personen alles widerfahren ist, von wo die kommen, und gerade bei den Personen, die jetzt aus der Ukraine kommen, da ist ja ein relativ hoher Prozentsatz an Personen, die einen akademischen Hintergrund haben, die auch eine hohe Schulbildung haben, die genauso wie ich und du, die genauso wie Sie und ich in der Ukraine gelebt haben. Und für die ist es dann eben aus ihrer subjektiven Wahrnehmung nicht das Paradies, in das sie hier kommen. Also das muss man sich einfach klar machen. Und das ist das Wesen der Mediation, dieser Perspektivwechsel. Also mir geht es hier natürlich nicht darum, Mediationen einzuüben. Mir geht es einfach darum, bestimmte Techniken, Fragetechniken, die Art, wie man spricht, wie man auch deeskalierend auf das Gegenüber einwirken kann und sich selber damit mit ein bisschen wieder sozusagen runterbringen kann, wie man sowas anwenden kann, damit es für beide Seiten das Miteinander besser wird.
Das Ganze ist kein Theorieseminar, sondern es ist eigentlich eine Praxis.
Ja.
Eine Praxisveranstaltung.
Ja. Also ich werde an diesem ersten größeren Block, an dem Samstag, werde ich auch einige Grundlagen vermitteln. Es wird aber immer in der Anwendung sein. Also ich sage mal ein Beispiel, wie kann man überhaupt so einen geschützten Raum herstellen? Das werde ich mit den Personen, die am Seminar teilnehmen, machen. Also das werde ich nicht drüber sprechen, sondern ich werde es mit ihnen machen, sodass sie aus dieser Erfahrung heraus das dann auch selbst anwenden können. Oder wenn es um aktives Zuhören geht und viele andere Dinge, das werde ich richtig einüben. Also es wird in der Hinsicht ein Praxisseminar sein, auch an diesem ersten Tag schon. Und dann gibt es ja zwei weitere Möglichkeiten. Da bin ich komplett offen für konkrete Fälle, die die Personen einbringen. Also da bin ich bereit, an ganz konkreten Fällen mit den Personen, je nachdem wie viele es sind, auch in kleineren Gruppen zu arbeiten. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass wir an dem ersten längeren Seminarteil gewisse Grundlagen, aber praktisch gemeinsam erarbeiten. Und es soll auch eine schöne Zeit sein. Also es ist ein Samstagnachmittag und da möchte ich natürlich, dass die Leute am Samstagabend fröhlich und zufrieden nach Hause gehen. Und an den beiden Donnerstagen möchte ich Fälle, die die Person einbringen. Und wenn sie keine Fälle einbringen, ist es natürlich kein Problem. Dann werde ich konkrete Fälle vorschlagen, an denen wir ganz konkret auch in Rollenspielen, je nachdem, worum es geht, eben das dann einüben. Also es geht nichts meiner Überzeugung nach über den angewandten und zwar selbst erlebten Perspektivwechsel. Und nichts von dem, was wir da besprechen, verlässt den Kreis der Teilnehmenden. Das finde ich ganz wichtig, damit die Menschen auch sich dann auch wirklich trauen, ihre Fälle einzubringen und darüber offen zu sprechen. Und dann gibt es übrigens auch noch eine tolle Sache, die ich da auch gerne ein bisschen einüben möchte. Das ist die kollegiale Beratung. Also wie man auch untereinander, die ehrenamtlichen Personen untereinander, sich auch beraten können, sich zuhören können und in einer kleinen Gruppe oder auch zu zweit sich auch dadurch eine gewisse Entlastung verschaffen können, indem sie einer Person, die weiß, wovon sie spricht, Dinge erzählen kann und dann lernt man bestimmte Fragen zu stellen oder auch bestimmte Reaktionen eventuell anzuwenden, um es der Person, die gerade Sorgen hat, also es ein bisschen leichter zu machen.
Entsteht auch ein Netzwerk im Grunde genommen, auch in ihrer Veranstaltung. Ne? Wenn viele Leute kommen, dann haben die auch den gleichen Hintergrund jetzt mal von der Veranstaltung, wissen, welche Methoden und Skills sie denn anwenden können, was dahinter steckt. Und dann kann man sich gegenseitig auch noch weiterhelfen.
Das hilft auf jeden Fall. Also ich denke, es ist eigentlich immer so, wenn man spürt, wenn ich spüre, ich bin nicht allein in dieser Situation, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Menschen, die wollen sich engagieren, die wollen Gutes tun, die wollen für andere Menschen da sein und stoßen trotzdem an Grenzen, dann ist das auch, das hat auch was Beruhigendes oder was Entlastendes, dass ich das nicht nur alleine so empfinde, sondern dass es eben auch andere gibt, die in der Situation sind.
Ja, ein tolles Seminar. Das ist im November, haben Sie gesagt?
12. November ist diese Samstags.
Und dann die zwei darauffolgenden Donnerstage noch hinterher.
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben.
Ja, sehr gern geschehen.
Ich bin jetzt im Gespräch mit der Frau Dr. Klimt-Nolden. Und jetzt schon bei der Vorstellung gibt es da viel zu sagen. Frau Klimt-Nolden, Sie haben ja eine ganze Reihe Dinge, die Sie im Leben schon gemacht haben. Es geht los damit, dass Sie eine Musical-Darstellerin sind und auch auf der Bühne aktiv sind, dass Sie Humanmedizin studiert haben in Frankfurt, dass Sie sich mit Akupunktur auskennen und mit Psychosomatik. Bei Ihnen kann man eine systemische Aufstellung machen, sind aber natürlich auch auch bei der Volkshochschule bei uns Gesundheitsberaterin, können auch das Fasten begleiten und kennen sich mit der Bewegungstherapie aus. Also es ist eine ganze Reihe von Angeboten, die bei uns da sind und bei denen Sie ja vielleicht, auf die Sie gleich nochmal vielleicht im Einzelnen eingehen. Wenn ich jetzt über Sie sprechen würde und Sie wären nicht dabei, dann würde ich sagen, die Frau Dr. Klimt-Nolden ist jemand, die interessiert sich für Gesundheit, gesunde Ernährung auf der einen Seite und auf der anderen Seite um den Körper und versucht, den Körper ja, mit so Dingen wie Nahrung, Bewegung, Glück irgendwie in Einklang zu bringen. Würden Sie sich da wiederfinden?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich trenne das interessanterweise für mich gar nicht. Also für mich ist das eine Einheit. Und Körper und Geist oder Seele, wie man es nennen will, bedingen sich ja natürlich. Ne? Also wenn ich einfach in einer schlechten Stimmung bin, kann das auch zu körperlichen Symptomen führen. Andersrum, wenn ich körperliche Symptome habe, Schmerzen oder so, dann wirkt sich das natürlich auch auf meine psychische Befindlichkeit aus. Und in meiner Arbeit als Ärztin habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen viel mehr tun könnten, wenn sie da motiviert sind und auch angeleitet werden. Ich glaube, Informationen sind da auch ganz wichtig. So, es gibt viele einfache Dinge, die jeder tun kann, um für sich und seinen Körper was Gutes zu tun.
Da spielt ja dann ja auch die Ernährung mit eine Rolle. Also ja. Ich habe das schon rausgehört. Sie haben, sagen wir mal so, dass der Geist hat auch Einfluss darauf, wie der Körper reagiert auf Krankheit. Also wenn man mit sich im Reinen ist, kann man vielleicht auch die eine oder andere Erkrankung, kleinere Erkrankung, von den großen würde ich jetzt nicht reden, aber so kleinere wie eine Erkältung oder so auch mal besser abwehren, wenn man da stabil ist. Auf der anderen Seite muss der Körper ja auch gefüttert werden.
Genau. Ja, und nochmal da einzuhaken, angenommen ich bin Diabetiker und ich bin in keiner guten Stimmung, werde ich nicht regelmäßig Sport machen oder auf meine Ernährung achten. Also das bedingt sich einfach unmittelbar. Und die Ernährung ist für mich in der Tat zentraler Bestandteil von Gesundheit und auch das, was jeder für sich tun kann und natürlich auch mehrmals am Tag tut. Und da kann man eigentlich viel mehr Positives bewirken, als viele das vielleicht auch wissen.
Jetzt sind Sie ja Gesundheitsberaterin, Sie haben ja so ein Angebot zum Beispiel bei uns jetzt gesund durch die kalte Jahreszeit. Mhm. Ja? Mhm. So. Dann sind Sie da, wir haben ja dann so die Situation, Sie sind da, die Gruppe ist da, Sie erklären das, was muss man denn machen. Mhm. Jetzt sind Sie ja irgendwann weg. Mhm. Was hat man denn dann gelernt, dass man so sein eigener Gesundheitscoach werden kann?
Im besten Fall habe ich aufgezeigt, was die Stolpersteine sein können und wie man mit denen umgehen kann. Natürlich wäre es auch super, wenn der ein oder andere sich Unterstützung holt. Manchmal kann man das einfach auch nicht so ad hoc. Und da kann ich natürlich auch Adressen weitergeben, Kontakte weitergeben und auch so meinen Weg dahin beschreiben. Weil auch ich bin ja nicht mit einer Kneippfibel unterm Arm auf die Welt gekommen und habe mir das alles auch teilweise autodidaktisch angelesen und angelernt, weil natürlich vieles gar nicht Bestandteil des Studiums war, also des Humanmedizinstudiums. Und im besten Fall kann der Funke ein bisschen überspringen, dass ich die Motivation weitergebe und auch die Perspektiven eröffne und Mut mache, da selbst aktiv zu werden.
Und das würde bedeuten, wenn man selbst aktiv wird, dass man andere Sachen kauft oder woanders kauft sogar vielleicht?
Ja, es ist schon häufig. Das moderne Wort ist ja Lifestyle, nicht wahr? Also ja, die Gewohnheiten sind ja das Problem. Und die Gewohnheiten sind das, was am schwierigsten zu verändern sind, was aber nicht unmöglich ist. Und ja, Ernährung ist ein Aspekt. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, welche Lebensmittel, in welcher Zubereitung nehme ich zu mir, was sind eigentlich Mengen, an denen ich mich orientieren kann. Gebe ja diese vitalstoffreiche Vollwertkost nach den Empfehlungen von Max Otto Brucker weiter. Und da gibt es auch ganz viel Literatur dazu, die man sich dann selber auch noch durchlesen kann, die sehr einfach ist und auch sehr kurz. Und wenn man da erstmal so einen Einstieg gefunden hat, ist es eigentlich selbsterklärend vieles. Und naja, Bewegung ist eine andere Säule. Da gibt es ja auch die nationalen Bewegungsempfehlungen, wie häufig, in welcher Intensität man sich bewegen sollte. Und das sind so kleine Sachen, die auch für den Alltag brauchbar sind.
Ja. Also, ja, ist okay. Das kann ich mir aber vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, die jetzt hier zuhören und denken, das ist ja total aufwendig. Mhm. Zum einen, zum anderen gibt es ja in der Gesellschaft jetzt so, eine Gewohnheit zu essen, auch eine Geschmacksgewohnheit, die wir ja auch so antrainiert bekommen haben, die ja auf großen Geschmacksträger basiert. Und eine ist ja natürlich Zucker, andere ist Fett und Salz. Also diese drei Sachen in der Kombination, wenn man die im Essen hat, dann schmeckt es einem ja in aller Regel. So, jetzt, so wie Sie das beschreiben, weiß ich nicht genau, ob das diesem Geschmack dann auch so genau entsprechen würde. Oder?
Ja. Also es sind ja zwei zu Beginn, da würde ich gerne mal drauf antworten. Also ja, ich überfordere damit wahrscheinlich Menschen, aber es ist ja wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg dahin findet. Und ich bin auch nicht von heute auf morgen zu einem Vollwertköstler geworden, sondern das war eine Entwicklung von Jahren. Und auch bis heute bin ich nicht hundertprozentig. Ne? Es gibt immer noch was ich verbessern könnte. Und da muss einfach jeder selber gucken. Vielleicht fängt man erst mit dem Frischkorngericht an und lässt alles andere erstmal. Oder man malt sich das Mehl bei einem Bioladen um die Ecke, der auch eine Mühle hat. Also das ist alles halb so wild. Und ja, in der Tat, also wir sind ein bisschen versaut durch die Lebensmittelindustrie, weil da einfach ziemlich viele Sachen drin sind, die Lust auf mehr machen, also den Appetit auch anregen, Glutamat und so weiter. Und Patienten, die ich betreut habe in einer Klinik, die ausschließlich Vollwertkost anbietet, da haben die Patienten erstmal 3 Tage lang einen Entzug. Ein Zuckerentzug und ein Koffeinentzug.
Oh je.
Genau, das macht Kopfschmerzen, das macht schlechte Laune und da geht es einem richtig schlecht. Ich habe das auch mal gemacht, ich habe mich auch auf Kaffeeentzug gesetzt und es waren wirklich keine schönen 3 Tage. Also man ist wirklich total matsch in der Birne, auf Deutsch gesagt. Aber das Gute ist, die Geschmacksknospen in unserem Mund sind trainierbar und umerziehbar. Das heißt, wenn ich angenommen, ich würde Zucker weglassen, also ich süße ausschließlich mit Honig und das auch nur in Maßen und man gewöhnt sich relativ schnell wieder an eine natürliche Süße und auch an einen natürlichen Geschmack von Lebensmitteln, die noch lebendig sind, wenn man eben diese ganzen Fertigprodukte mal weglässt. Und es ist natürlich eine Umgewöhnungssache und wenn man da aber geduldig ist und experimentierfreudig und das Ganze als ja, Experiment sieht und einfach mal guckt, was passiert. Man kann ja jederzeit wieder zurück in diese alten.
Ja, glaube, das ist einfach, aber da drin zu bleiben, stelle ich mir schwierig vor.
Ich glaube, das ist dann die Information. Also umso mehr ich gelernt habe, warum das denn sinnvoll sein könnte und was es für einen Effekt auf meinen Körper hat und umso mehr Patienten ich begleitet habe, die eigenständig, ohne mein Wissen, Diabetesmittel abgesetzt haben, weil der Blutzucker so super war, die ohne, dass sie eine Diät gemacht haben, an Kilos verloren haben, deren Allergien und Schuppenflechte besser geworden sind und auch Arthritis. So, wenn man das alles so miterlebt und sich darin weiterbildet, dann war das für mich selbstverständlich. Also ich wollte dann diesen ganzen anderen, also dieses Zeugs nicht mehr.
Mag man dann nicht mehr?
Nee. Also, weil ich will dann nur noch das Beste für mich. Und von dem ich weiß, dass da alles drin ist, was von Natur auch aus drin war.
Und wenn man das jetzt direkt von Ihnen hören möchte, dann kann ich Ihnen nur die Seminare empfehlen. Zum einen Psycho was heißt es, das erste Seminar, was Sie im Angebot haben, wo es um psychosomatische Erkrankungen geht. Dann ein Seminar zum Thema Gewichtsabnahme, bei dem man Gewichtsabnahme mit leichten Gymnastikübungen verknüpft. Dann das, was ich schon gesagt hatte, gesund durch die kalte Jahreszeit. Und für Leute, die etwas ganz anderes möchten, haben die auch noch was im Angebot, und zwar ein Schauspieltraining.
Für Nicht-Schauspieler.
Für Nicht-Schauspieler. Was versteckt sich dahinter?
Genau. Also während meiner Ausbildung Zur Musical-Darstellerin macht man natürlich viele Übungen, Einzelübungen, also in der Gruppe, Partnerarbeit und so weiter. Und ich habe schnell gemerkt, dass diese ganzen Übungen eigentlich für alle Menschen super wären, um sich selbst besser kennenzulernen, um ihren Körper besser kennenzulernen. Also da geht es um Bewegung, um Achtsamkeit, um das Zusammenspiel, um Impulsen zu folgen, Improvisationen zu machen, Selbstvertrauen und so weiter. Das sind alles Themen, die für jeden super wären. Und es ist wirklich spannend, dass dieser Kurs auch gut besucht ist, und es ist ganz herrlich, mit diesen Menschen diesen Tag zu verbringen und auch selber neuen Input da zu kriegen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich mit den Interviews. Wir hören uns jetzt wieder rund um Karneval nächsten Jahres, denn unser Semester startet im kommenden Frühjahrssemester kurz nach Karneval, und dort soll dann auch wieder die nächste Episode von dem Podcast erscheinen. Bis dahin, tschüss!